Refresh. Was weckt bei dir am Morgen deine Lebensgeister? Was brauchst du, um in die Gänge zu kommen? Was braucht dein Hirn, um hochzufahren? Was brauchst du, damit du nicht mehr so träge bist oder bist du von der Sorte, die schon lebendig aus dem Bett springt? Verhaltenes Nicken, vielfach Lächeln. Okay, vielleicht ist es ein Kaffee, vielleicht sind es Menschen. Es gibt vielleicht ein paar ganz Verrückte, die brauchen eine kalte Dusche. Andere brauchen Sport am Morgen, um in die Gänge zu kommen. Was es auch ist. Hast du davon letzte Woche was umgesetzt? Okay, Kaffee zählt nicht. Das ist für manche so eine soziale Routine. Da muss man nicht mal denken dabei. Das geht vollautomatisch. Refresh. Wir wollen ganz bewusst uns im Januar, am Anfang des Jahres 2017, von Gott erfrischen lassen. Und zwar an unserem Geist vom Kopf her, von unserem Körper her, von unserem Herz her und genauso von unserer Berufung her. Deshalb sind diese vier Refresh-Bestandteile, die auf der nächsten Folie nochmal so aufgegliedert sind. Darum geht es in diesem Monat im Januar. Letzte Woche ging es um Refresh Your Mind links oben, den Geist erfrischen lassen. Wir haben davon manchmal eine sonderbare Vorstellung. Wir haben in der Bibel einen Mann gesehen, der an einer entscheidenden Stelle im Leben war, nämlich wo ein ganz großer Schritt für ihn war, wo er die Nachfolge von einem großartigen Leiter angetreten hat. Und für ihn war die Frage, was mache ich jetzt? Was kommt als nächstes? Und das, was ihm ins Herz geschrieben wurde, war, du brauchst nicht die richtigen Informationen, sondern es geht um die richtige Beziehung. Du brauchst nicht jeden Schritt zu wissen. Du brauchst nicht jeden nächsten Karriereschritt, jedes technische Know-how zu wissen, sondern das Wichtigste ist für diesen Schritt, für diesen Riesenschritt, der jetzt kommt, für dich, Josua, in der Nachfolge von Mose ist, du brauchst die richtige Beziehung zu mir. Wenn du bei mir andocken kannst, dann kommt das andere unterwegs. Aber wichtig ist dieser erste Schritt. Refresh your mind. Ich habe euch an manchen Stellen herausgefordert, hinten in der Bücherecke liegen noch ein paar Bücher, liegt eine Liste von Empfehlungen, wenn ihr sagt, hey, ich will dort tiefer einsteigen, will dort mehr wissen, möchte mich von Gott her erfrischen lassen, an Gott ausrichten. Guckt dort einfach, Sigrid, die Bücherecke betreut, die kann euch dabei helfen, das richtige Buch zu finden, vielleicht einen Bibelleseplan zu finden, vielleicht was einfach zum Erfrischen zu finden. Heute kommt die zweite Folge, Refresh Your Body. Wer jetzt daran denkt, ich fange an, über Fitness zu predigen, das wäre super interessant. Würde mir auch voll Spaß machen, egal ob jetzt Langstreckenlauf oder Bodyweight Exercises oder irgendwas anderes. Aber ich kann euch beruhigen oder den anderen vielleicht sagen, tut mir leid, dass wir das heute nicht machen. Es geht um einen anderen Bereich, in dem wir für unseren Körper Erneuerung brauchen. Jetzt kommt gleich ein kleines Video, wo ihr, oder später, ich sehe gerade, vielleicht jetzt noch nicht. Es gibt Bereiche in unserem Leben, wo wir unbedingt Erfrischung brauchen, wo unser Körper sich nach Erholung, nach Ruhe sehnt. Ich weiß nicht, wie dein Jahr angefangen hat. Das Jahr ist nicht mal 3 Wochen alt. Vielleicht sehnst du dich jetzt nach nicht mal 3 Wochen schon nach den 3 Wochen am Strand, die irgendwann kommen werden oder die Erholung, die irgendwann kommt. Vielfach ist es so, dass wir selbst das Gefühl haben, wir fahren in unserem Drehzahlbereich fast am Limit. Und die Spanne, die noch bleibt zwischen meiner momentanen Drehzahl, meinem Tempo, mit dem ich momentan unterwegs bin, und dem Drehzahlbegrenzer, die ist sehr klein. Und das Interessante ist, wir haben das Gefühl, es steht noch so viel aus und ich habe noch so wenig Ressourcen, die ich noch anzapfen könnte, kann noch so wenig hochdrehen. Und wir haben dann ganz schnell das Gefühl, hey, die Zeit rennt mir davon, ich schaffe das, was vor mir liegt, eigentlich nicht. Und je enger die Zeit wird, desto höher wird der Blutdruck, desto stärker schnellt das Adrenalin in uns hoch und desto mehr denken wir müssen das unbedingt noch gebacken bekommen. Und wir packen in unsere Zeit, die sowieso schon voll ist, noch viel von unseren zusätzlichen Ansprüchen herein. Ist es das, wie du dich fühlst nach 15 Tagen 2017? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Der eine, der fühlt sich vielleicht so, bei dem anderen, der sieht Menschen um sich herum, die genauso leben. Aber Tatsache ist, dass Stress eine der größten Herausforderungen ist in unserer Zivilgesellschaft. Ich habe über eine Berechnung gelesen, die Deutsche Rentenversicherung Bund angestellt hat von 2008. Und sie sagen, mittlerweile ist es so, dass 30% aller Frühberentungen auf das Konto von stressrelevanten Krankheiten gehen. Egal, ob das Depressionen sind oder andere Geschichten, es hat immer mit Stress zu tun. Depressionen, Angst und die Folgen davon. Und das ist ein interessanter Trend, in dem wir gerade als Gesellschaft unterwegs sind. Auf der einen Seite haben wir so viel Freizeit wie noch nie zuvor. Gestern ist in einigen Magazinen erst eine Studie erschienen, dass Eltern so viel Zeit wie noch nie zuvor mit ihren Kindern verbringen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir Zeit ohne Ende. Wir haben keine 14 Stunden mehr, es sei denn, du bist selbstständig oder was auch immer. Früher, unsere Vorfahren, die haben 14 Stunden in der Fabrik gearbeitet, die haben geschuftet. Und die hatten richtig Stress gehabt. Und gleichzeitig sagen wir, hey, wo kommt die Zeit, wo geht die Zeit hin? Wo kommt die Zeit her? Wo ist die Zeit geblieben? Was ist mit meiner Zeit los? Und dann gibt es Lösungsansätze, die wir daherziehen und die uns immer wieder an uns herangetragen werden. Einer davon heißt Work-Life-Balance. Und da gibt es was offenbar zu balancieren. Die Work-Life-Balance. Du sollst Arbeit und Leben im Balance halten. Vielleicht gibt es da eine Schieflage oder offenbar gibt es da eine Schieflage, denn das ist sehr gefragt. Und wir haben, glaube ich, auch eine Folie für Work-Life-Balance. Ja, genau. Gleich von Anfang an, damit ihr wisst, woran ihr seid, ich halte davon nichts. Nicht, weil ich ein Workaholic bin, sondern weil ich einfach denke, hey, das passt doch hinten und vorne nicht. Da heißt nämlich, dass ich auf der einen Seite mein Leben habe und auf der anderen Seite habe ich meine Arbeit. Also entweder ich arbeite oder ich lebe. Und wenn ich lebe, arbeite ich nicht. Und wenn ich arbeite, lebe ich nicht. Dann bleibt mein Leben auf der Strecke. Und wenn ich lebe wiederum, dann bleibt meine Arbeit auf der Strecke. Das heißt, du musst dich entscheiden, entweder du lebst oder du arbeitest. Aber warum arbeite ich dann 5 Tage in der Woche und die Woche hat eigentlich 7 Tage? Müsste ich, um eine Balance zu haben, doch einfach nur 3,5 Tage arbeiten? Dann hätte ich doch eine Work-Life-Balance. Also für mich passt Work-Life-Balance überhaupt nicht zusammen. So, als wären Leben und Arbeiten Kontrahenten, als wären es Gegenspieler, die es gibt, auszugleichen. Und dann passiert Folgendes. Wenn jemand leistungswillig ist und sagt, hey, ich klotz ran, ich gebe Gas, dann wird ein Workaholic sofort in die gleiche Kategorie gesteckt wie ein Alkoholabhängiger oder wie einer, der Drogen missbraucht. Ein Workaholic. Hallo? Und dabei will ich doch nur was tun, da will ich doch nur vorwärts kommen, will ich etwas aufbauen. Und plötzlich finde ich mich auf Augenhöhe mit Drogensüchtigen oder Alkoholabhängigen. Das geht ja überhaupt nicht. Work-Life-Balance unterstellt, dass die Arbeit dir das Leben wegnimmt. Dass die Arbeit dir das Leben kaputt macht. Und sie unterstellt Arbeit sofort etwas Negatives. Nämlich, dass Arbeit dir zu deinem Lebensstil, zu deiner Lebensqualität nichts beiträgt, sondern sie dir eher wegnimmt. Und dass du neben deiner Arbeit etwas brauchst, um die Lebensqualität endlich wieder aufzubauen. Und deshalb gibst du hohe Ansprüche an den Urlaub. Du sagst, hey, jetzt habe ich so lange gearbeitet, jetzt habe ich mir den Urlaub verdient, endlich. Und in den 3 Wochen musst du das aufholen, was du in den 3 Monaten vorher versäumt hast. Und deshalb brauchst du noch einen nächsten Urlaub. Im September, Oktober noch einen im Herbst. Und dann kommt Weihnachten, endlich Weihnachtspause. Und dann wird es aber auch Zeit, dass der Skiurlaub ansteht. Und dann Ostern kommt auch wieder. Und dann ist schon langsam der Sommer wieder in Sicht. Und du versuchst dir den einen und den anderen Urlaub zu verdienen und sagen, hey, es muss irgendwie ein Ausgleich kommen. Und was schafft das im Endeffekt? Nicht das, was man sich wünscht, sondern häufig extra noch Stress. Freizeitstress. Und du kannst dein Leben optimaler planen, du kannst besser strukturieren, du kannst bessere High-End-Urlaube machen. Aber das heißt nicht, dass dein Stresslevel runtergeht. Worum geht es dann im Endeffekt? Ich habe den Eindruck, dass Gott etwas anderes mit unserem Leben vorhatte. Also es ist so eine Zwickmühle reinzuführen zwischen Arbeit, Leben. Wenn es darum geht, den Körper neu zu beleben, geht es nicht darum, besonders viel Freizeit zu haben. Dann geht es nicht darum, besonders exotische Urlaubsziele zu haben, ein besonderes Hobby zu haben, wo du garantiert abschaltest, wo dein Adrenalin so hoch ist, dass gar kein Raum mehr ist, um an Arbeit zu denken, wo du voll aufgesaugt bist von deiner Freizeit. Es geht um etwas anderes. Es geht um das, was ich nach dem Video ausgedrückt habe, nämlich um Folgendes. Es geht um Freiraum. Es geht um Freiraum zum Durchatmen. Das braucht nicht nur unsere Seele, sondern das braucht auch unser Körper. Freiraum zum Durchatmen. Wenn du tief einatmest, dann geschieht was in deinem Körper. Die Lungen füllen sich mit Sauerstoff. Da kommt mehr an bei dir. Du lebst gesünder, wenn du durchatmest. Gott ist ein Gott, der Raum schafft. Ist es schon mal in den Sinn gekommen? Warum hat Gott einen Weltraum geschaffen? Es ist so viel Raum zwischen den Himmelskörpern. Das ist unglaublich. Da ist keine Enge. Die kommen sich nicht in die Quere, die Himmelskörper. Die ziehen ihre Bahnen und da ist so viel Platz dazwischen. Gott ist ein Gott, der Raum schafft. Und wenn wir jetzt vom Makrokosmos in den Mikrokosmos gehen, stellt euch mal ein Atom vor. Also jetzt nicht ein kompliziertes, sondern so ein ganz kleines, einfaches Heliumatom, wo nicht viel drin ist. Stellt euch mal vor, wie viel, also okay, vielleicht ich helfe euch mal auf die Sprünge. Ein Atomkern macht über 99% der Masse aus in einem Atom. Es gibt den Atomkern und da sind die Protonen drin, die Neutronen drin. Und dann gibt es noch die Elektronen, also es gibt einen Kern und es gibt dann so eine Wolke von Elektronen drumherum. Und der Kern ist das absolut Schwerste. Über 99% der Masse ist im Kern drin. Und in der Wolke, wo die Elektronen sind, sind 0,4% oder sowas macht die Masse aus. Aber der Raum ist völlig anders. Wenn der Atomkern so ein Stecknadelkopf groß ist, also sagen wir mal so 0,3 Zentimeter groß, 3 Millimeter Durchmesser hat, wie groß ist die Bahn außen herum, auf der die Elektronen kreisen? Was schätzt ihr? Habt ihr Angebote? Wie groß ist das Ding? Ja, sagt mal was. Also, ihr sollt reden. Kilometer? Nee. Wie? Was? Ich brauche Zahlen. Ich brauche nicht nur noch sondern Zahlen. Eine Zahl. In Meter, Kilometer, was auch immer ihr anbietet. Könnt ihr mit Potenzen arbeiten. Kriegen wir auch noch gerechnet. 500 Meter? Ist näher dran als ein Kilometer. 1000 Kilometer? Nee. Noch mehr? Okay, ich sag's euch. Ungefähr so wie der Fernsehturm. Wenn du eine Stecknadel am Fuße des Fernsehturms hinlegst, das Verhältnis ist ungefähr 1 zu 10.000. Also am Fuße des Fernsehturms legst du eine Stecknadel hin. Und der Stecknadelkopf hat ungefähr 0,3 Zentimeter, also 3 Millimeter Durchmesser. Dann sind die äußeren Bahnen an der Spitze 360 Meter. Wisst ihr, was da für Raum dazwischen ist? Gott ist ein Gott, der Raum schafft, der Freiraum schafft. Und diesen Freiraum will er nicht nur in der Schöpfung schaffen. Den hat er nicht nur dort reingelegt, sondern er will auch mir Raum geben. Er will mir Freiraum geben. Gott ist kein Gott, der deinen Terminplan zuknallen möchte. Gott ist kein Gott, der neben deine 120 Aktivitäten noch die 121 hinzufügt und danach sagt, wenn du das aber nicht machst, dann stimmt was mit dir nicht. Oder dann bin ich dir böse. Oder dann bist du kein guter Christ. Gott schafft Freiräume. Ich möchte heute auf eine biblische Begebenheit eingehen und eine andere erzählen. Ich erzähle zuerst von der einen. Als Gott die Welt geschaffen hat. Der Schöpfungsbericht erzählt uns von 6 Tagen Schöpfung. Am 6. Tag schuf Gott den Menschen. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein 7. Tag. Das heißt, so gegen Abend waren sie fertig, die beiden. Keine Ahnung, welche Uhrzeit das jetzt gewesen ist. Aber man kann sich so vorstellen, Adam ist auf das Leben ist in ihn eingehaucht worden, er wird Mensch und später auch die Eva kommt mit dazu und dann sind sie fertig, kurz bevor die Sonne untergeht an diesem Abend. Und dann kommt Gott zu ihnen, sagt ihnen noch, worum es überhaupt geht. So nach dem Motto, liebe Leute, jetzt seid ihr hier, darf ich mich vorstellen, ich habe euch geschaffen, das ist der Garten, in dem ihr leben könnt. Hier gibt es die Früchte, das dürft ihr essen und eure Aufgabe ist übrigens, ihr kümmert euch am besten um den Garten hier. Dafür seid ihr gemacht und ihr seht, der Garten ist wunderschön, das ist jetzt euer Ding. Ach und übrigens, morgen ist erstmal Feiertag. Das heißt, bevor die einen Finger krumm gemacht haben, gab es den ersten Feiertag. Cool, ne? Also wenn jemand Brückentage sucht im Garten Eden, gleich am Anfang, geht's los. Der erste Feiertag. Sie haben da nichts gemacht. Sie sind ihrer Aufgabe nicht nachgekommen. Der Feiertag für sie, der erste Tag, wo nichts getan wird, war keine Belohnung, weil sie sich ihn verdient haben. Sie haben nicht auf dem Wochenende hingeschuftet im Garten Eden, sondern die Woche begann mit einem Wochenende, mit Freiraum. Sondern es war das Luftholen, das Ruhe bekommen vor der Aufgabe. Stell dir das mal vor in deinem Alltag. Du hechelst nicht bis zum Wochenende hin, sondern du holst am Wochenende Luft für deine Aufgabe, für das, was vor dir liegt. Und hängst dich noch in der Woche, die Woche hängt dir nicht noch im Nacken und sitzt dir nicht im Nacken, sondern die ist vergessen, die ist hinter dir, abgeschlossen, fertig aus, jetzt kommt was Neues. Und jetzt hole ich Luft und Anlauf für das, was vor mir liegt. In den meisten Sportarten wird Anlauf genommen. In den allermeisten Sportarten nimmt man Anlauf. Egal, ob das Weitsprung ist. Aber man muss gar nicht mal so weit denken. Sogar die Sportarten, also ich bezeichne es jetzt mal als Sport, manche werden sagen, ist nicht wirklich Sport. Sogar die Sportarten, wo wenig Bewegung im Spiel ist. Billard zum Beispiel. Man nimmt Anlauf. Der Kö wird nach hinten bewegt. Für das Momentum. Klack. Man nimmt Anlauf für das, was kommt, für den entscheidenden Moment. Und macht das nicht aus dem Stress, aus dem Impuls heraus, das Ding schnell bewegen zu müssen. Gott schafft Freiräume. Das ist die erste Begebenheit. Die zweite Begebenheit, die möchte ich mit euch lesen. Und weil das eine andere Übersetzung ist als meine Bibel, habe ich sie hieran geschrieben und lese von da ab. Es ist folgende Situation. Bevor ich den Text lese, kommt nochmal vielleicht die Folie zurück noch. Sonst lesen alle schon hier. Und ich kann reden, was ich will, und lesen trotzdem alle und keiner hört zu. Folgende Situation. Gott führt das Volk Israel aus der Sklaverei heraus. Die Israeliten waren für 400 Jahre Sklaven. Es gab keinen von ihnen, der es erlebt hat, ein freier Mann oder eine freie Frau zu sein. Sie waren im Dienst 24 Stunden lang. Sie konnten sich kein Wochenende nehmen. Urlaub gab es sowieso nicht für Sklaven. Und wenn ein Sklave krank wurde, dann hat man keine Medikamente an ihn verschwendet, sondern hat ihn abgeschoben und es kam der Nächste, denn das macht man nicht damals. Die Ägypter haben die Israeliten unterdrückt und sie waren Sklaven und sie waren in der Sklavenmentalität drin. Und Gott wollte sie herausführen, wollte sie zu einem neuen Volk machen. Und er führt sie raus in das neue Land, führt sie raus aus Ägypten und dann gibt er ihnen diese neue Ordnung, weil er sagt, hey Leute, ihr habt so eine Mentalität in euch drin, die ist euch in Fleisch und Blut übergegangen, über Generationen hinweg. Das hat sich wahrscheinlich mittlerweile vererbt, diese Arbeitsmentalität, das, was ihr jetzt gelebt habt, was ihr über euren Selbstwert gelernt habt, was ihr über Menschen gelernt habt, was ihr über Familie gelernt habt, das steckt so tief in euch drin. Ich muss was Neues in euch reinschreiben. Und dann sagt er, okay, ich gebe euch die Top 10 Regeln. Das ist das Allerwichtigste. Bevor wir irgendetwas anderes machen, fange ich mit 10 Sachen an, die absolut wichtig sind. Und unter diesen 10 Sachen kommt das, was wir jetzt lesen. An vierter Stelle. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist der Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Gott setzt in den Top 10 Regeln einen Ruhetag ein und sagt, hey Leute, hier ist etwas ganz Besonderes für euch, etwas ganz Wertvolles für euch. Ich schaffe euch einen Freiraum, denn in eurer Kultur ist es nicht üblich. Und stellt euch das vor, es gab keine Kühlgeräte, es gab keine Kuhmelkanlagen, wo man auf den Knopf drückt und auch nicht für die Ziegen, wo man dann sagen kann, okay, Sonntag, ich setze mich zur Ruhe, macht ihr mal. Die mussten das irgendwie regeln. Und sie hatten keine Möglichkeit, ihre Vorräte zu kühlen, sondern sie haben von der Hand in den Mund gelebt. Das ist alles, was sie bisher gelernt haben. Ich muss jeden Tag arbeiten, damit ich jeden Tag essen kann. So wie ich aufhöre mit Arbeiten, ist das der Anfang vom Ende. Aus welchem Grund auch immer, egal ob ich krank bin, egal ob ich keine Lust habe oder ob ich keine Arbeit habe, wenn es keine Arbeit gibt, gibt es nichts zu essen. Das heißt, es ist für sie elementar wichtig. Arbeiten und Leben hat für sie zusammengehört. Das eine war ohne das andere nicht denkbar. Coole Work-Life-Balance, oder? Können wir uns heute überhaupt nicht vorstellen. Das ist so weit weg von uns. Wir haben heute ein Wochenende. Die meisten haben 2 Tage frei von Arbeit. Und dort war es so 24 Stunden, 7 Tage die Woche waren sie Leibeigene. Sie haben nicht rund um die Uhr gearbeitet. Ich musste ja auch mal schlafen. So viel wussten die Ägypter damals schon, wenn man Sklaven betreut. Aber das war so in ihnen drin, dass sie arbeiten mussten, dass sie jemand anders gehört haben, dass sie sich das gar nichts anderes denken konnten. Und jetzt zeigt ihnen Gott, wie er sich Menschsein vorgestellt hat. Und er begründet das im letzten Vers, im Vers 11, mit folgendem. Ich habe in 6 Tagen die Erde gemacht und am 7. Tag habe ich ausgeruht. Und in diesem Rhythmus sollt ihr als Menschen, als Volk auch leben. Und das konnten sie sich gar nicht vorstellen. Ja, aber Gott, was wird denn jetzt mit unserem Essen? Wie soll Essen auf den Tisch kommen? Wie sollen wir uns um unsere Tiere kümmern? Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ich kann mir vorstellen, sie hatten 1000 Fragen, wie das funktionieren soll. Es war jenseits ihrer Erfahrung. Sie haben es noch nie erlebt, dass ein freier Tag zum Guten führt. Ein freier Tag war immer Verdienstausfall. Ein freier Tag war immer damit verbunden, ich habe heute nichts zu essen. Das ist für Tagelöhner überall in der Welt bis heute noch so. Ein freier Tag ist für sie der Horror, weil sie dann nicht genau wissen, habe ich genug zu essen? Oder am Tag vorher schon halbieren mussten die Ration. Wo kommt mein Essen her? Und das war die Situation, aus der Gott sie herausführen musste. Raus von dieser Knechtschaft, von diesem Joch, von diesem Getriebensein in eine ganz neue Situation. Ihr könnt selbst gestalten. Gott schafft Freiräume für sie und sagt, hey Leute, das ist am besten für euch, wenn ihr euch einen Tag frei nehmt. Wer von euch will einen Chef haben, der sofort sagt, hey komm, wir fangen am besten mal mit einem freien Tag an. Wie im Garten Eden. Wer macht das als Chef? Vorstellungsgespräch, okay, morgen machen wir frei. Was lehrt das über die Arbeitsmoral der Firma? Was macht das mit deinen zukünftigen Mitarbeitern? Du ermutigst sie nicht, Leistung zu bringen. Aber Gott sagt, morgen machen wir frei. Der erste Tag ist frei. Und genauso, nachdem er sie in die Wüste geführt hat, sagt, hey, komm, ein Tag pro Woche ist frei. An einem Tag wird nicht gearbeitet. An einem Tag in der Woche, lass dir alle fünf gerade sein. Sondern es ist ein Ehrentag. Es ist ein Ehrentag für Gott. Gott schafft Freiräume. Das ist das Erste, was ich daraus lerne. Und die Herausforderung für mich ist, gönne sie dir. Gönne sie dir. Es kommt nicht automatisch. Kein freier Tag kommt automatisch. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand, der gerne arbeitet und der gerne viel arbeitet. Deshalb ist die Predigt für mich alles andere als ein Heimspiel. Weil ich sage, wenn man so anfängt, wie Gott angefangen hat im Garten Eden, da kann das mit der Schöpfung nichts werden. Bebauen und bewahren fängt mit Feiern an. Nee, Moment. Erstmal fünf Tage arbeiten. Erstmal in den Rhythmus reinkommen. Freier Tag kann man ja dann machen. Aber gleich zu Anfang einen Feiertag einzuberufen, da sage ich, Moment, das geht mir irgendwie gegen den Strich hier. Ich weiß nicht, wer das von euch machen würde. Jemanden zum Bewerbungsgespräch einladen, wenn du Personalverantwortung hast, und dann sagen, okay, morgen wird gefeiert. Hallo? Da lade ich ihn doch wenigstens nach dem Feiertag ein und sage, dann machen wir Bewerbungsgespräch und morgen geht's los. Um 7 oder 7:30 oder okay, Berlin 9:30. Geht's los, wird gearbeitet. Gott ist offensichtlich anders. Und was Gott damit sagen will, ist Folgendes. Dein Wert, deine Persönlichkeit, das, was du bist, hängt nicht von deiner Leistung ab. Das, was du tun kannst. Und das ist ein Problem, an dem wir als Gesellschaft kranken. Wir machen unseren Wert, wer wir sind als Persönlichkeit, was ich selber über mich denke, machen wir häufig von dem abhängig, was wir leisten können. Und wenn wir weniger leisten können, dann werden wir zum Problemfall. Da liegen wir anderen auf der Tasche, da liegen wir dem Sozialsystem auf der Tasche, da liegen wir dem Rentensystem auf der Tasche, weil wir nicht mehr können. Und das ist unsere Mentalität. Das Volk Israel hatte die eigene Mentalität gehabt, ihre Sklavenmentalität. Und manchmal stelle ich mir die Frage, ist unsere Mentalität heute so viel anders? Oder hängen wir auch in so einer Sklavenmentalität drin, indem wir sagen, hey, ich bin, was ich kann, ich bin, was ich leiste. Gott ist jemand, der uns Freiräume einräumt und der uns sogar herausfordert, die Freiräume einzuhalten. Für die Juden zur Zeit des Alten Testamentes war das Sabbatgebot ein Gebot. Und es wurde, wenn es nicht eingehalten wurde, mit Todesstrafe bestraft und geahndet. Könnt ihr euch das vorstellen? Wer von euch würde noch leben? Okay, sorry, blöder Vergleich. Ne? Ich wäre wahrscheinlich der Erste, der platt wäre hier vorne. Und nicht aus Umfallen vor Arbeit, sondern weil Gott gesagt hat, zu viel, Schluss mit dir. Das wurde mit Todesstrafe geahndet. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz heute. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und wir sind nicht mehr dazu angehalten, dass wir den Sabbat einhalten müssen, damit wir Gott gefallen, als Bedingung für die Beziehung zu Gott. Gott hat uns geliebt, bevor wir noch was tun konnten, bevor wir überhaupt etwas tun konnten. Aber der Punkt ist hier, Gott schafft Freiräume, gönne sie dir. Keiner von uns hat wahrscheinlich schon erlebt, dass Freiräume automatisch zustande kommen. Freiräume müssen sich erarbeitet werden. Und das ist das, was das Gebot beinhaltet. Vielleicht können wir noch mal eine Folie zurückgehen, wo der Bibeltext war. Denn manchmal überliest man etwas. Das ist der Vers 9. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Das heißt, das Sabbatgebot ist keine Einladung zu bedingungslosen Feiern, sondern es schafft eine Ordnung, es stellt einen Rhythmus her und sagt, 6 Tage sollst du arbeiten. Das heißt, nicht mal indirekt und nicht mal versteckt ist in diesem Sabbatgebot auch das Gebot zur Arbeit mit drin. Und Arbeit wird von Gott nicht verteufelt. Arbeit wird von Gott nicht verdammt, sondern Arbeit wird gewertschätzt. Arbeit ist etwas Gutes. Wenn du selbst sagst, ich arbeite viel, ich bin ein Workaholic, dann ist es grundsätzlich erstmal keine Krankheit. Und dann bist du nicht süchtig oder abhängig. Das kann im Extremfall dahin führen. Aber das heißt nicht, dass du von vornherein von Gott missachtet wirst und dass Gott dein Engagement, deinen Mehrwert, den du für dich selbst, für deine Familie und für eine Gesellschaft schaffst, von vornherein kritisch beäugt. Das ist nicht der Fall, denn er sagt von sich aus, 6 Tage sollst du arbeiten. Das schaffen nicht mal die meisten, oder? Nee, okay. Jetzt hör mal auf zu messen hier. Aber Gott sagt, hey, 6 Tage sollst du arbeiten. Es ist eine Aufforderung, dass wir etwas tun, dass wir etwas leisten. Und gleichzeitig sagt er, der Feiertag, das ist nicht das, was du dir verdienst durch die 6 Tage Arbeit, sondern der Sabbat, das ist ein Geschenk. Und deshalb ist mir die Reihenfolge so wichtig, wie sie in der Schöpfung dort zum Ausdruck kommt. Jetzt wird erstmal gefeiert. Für die Menschen haben wir nichts gemacht, keinen Finger krumm gemacht, gar nichts. Und so ist es auch mit meiner Beziehung zu Jesus. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du das erlebt. Jesus ist für dich Mensch geworden. Er hat für dich die Beziehung zu Gott ins Reine gebracht. Bevor du überhaupt daran gedacht hast. Bevor du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dass es Gott geben könnte. Vielleicht bevor du angefangen hast, Jesus zu suchen. Bevor du dich auf den Weg gemacht hast. Hat Gott dich längst schon gesehen und hat Gott das längst schon ins Reine gebracht. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist ein Sabbat für den Herrn. Das heißt, es verlangt von uns einiges an Organisation, damit der Sabbat frei bleiben kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was ihr für Aktivitäten im Sabbat als okay anseht. Die Juden sind Meister darin geworden. Sie haben tausende Regeln aufgestellt, was man am Sabbat darf und was man nicht darf. Man darf keine Eier kochen, man darf kein Feuer machen, also die Juden zu Jesu Zeit. Bis dahin, dass man am Sabbat zwar sein Tier losbinden durfte, um es zu tränken, aber dann kommt eine Konfrontation, wo Jesus jemanden im übertragenen Sinn loslöst von Fesseln der Finsternis. Und das macht man ihm zum Vorwurf und sagt, nö, am Sabbat darfst du niemanden gesund machen. Das ist nämlich Arbeit. Und Jesus sagt, Moment, ihr habt das völlig falsch verstanden. An einer anderen Stelle sagt er, nicht der Sabbat ist der Mensch ist für den Sabbat gemacht, sondern der Sabbat ist für den Mensch gemacht. Das heißt, du dienst nicht dem Sabbat, dem freien Tag. Der Sabbat ist nicht dein neuer Sklaventreiber, den du dich unterwirfst und dem du dienen musst und wo du 1000 Regeln aufstellst, was du darfst und was du nicht darfst. Sondern der Sabbat ist für dich da zum Durchatmen, zum Luftholen. Was brauchst du dazu? Nicht viel. Das ist das Verrückte. Manchmal ist es so, das, wonach wir uns zutiefst sehnen und was für uns manchmal so unerreichbar weit weg scheint, ganz nah da, ist ein tiefes Luftholen. Vielleicht, wenn bei dir Sonntag der freie Tag ist, sind 10 Minuten spazieren gehen viel erholsamer, als wenn du ein Wochenende wegfahren würdest. Du musst packen, du musst buchen, du musst bezahlen, du musst dahin fahren, da hast du Stau, da musst du einchecken, da musst du auspacken, dann überlegst du, was kann man denn heute noch machen, weil der Tag schon fast vorbei ist, dann überlegst du, was machen wir morgen, wo gehen wir Abendessen, Frühstück ist mit drin, okay, bla 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 bla. Und du merkst dann, du bist das ganze Wochenende in Aktion. Es war okay, ja, es war erholsam, ich habe was anderes gesehen. Aber dein Herz ist nicht zur Ruhe gekommen, deine Seele ist nicht zur Ruhe gekommen, du bist nicht angekommen. Und das ist der Fokus, der auf dem Sabbat liegt, dieses Ankommen. Es ist ein Sabbat für den Herrn. Ein Ankommen bei dir und bei Gott. Hast du schon erlebt, dass dein Urlaub so vollgepackt ist, dass du oder ein Wochenende, wo du gedacht hast, es ist frei, ich fahre weg, so vollgepackt ist, dass du hinterher den Eindruck hast, ja, es war zwar erholsam, aber so richtig erfrischt hat es mich nicht. Und meine Beziehung zu Gott, die Nähe zu Gott, ist durch das Wochenende auch nicht wirklich gewachsen. Sondern ich habe so viel Neues gesehen und so viele Eindrücke jetzt im Kopf vorher und hinterher und muss so viel nachholen, weil der Haushalt liegen geblieben ist oder was auch immer. Dass es wirklich keine Erholung war, sondern eher noch mehr. Also nichts dagegen, ich mache leidenschaftlich gern Urlaub, freie Wochenenden sind auch was Tolles, ich fahre gerne weg. Ich kenne die Begleiterscheinungen, genauso wie ihr. Und deshalb sage ich, hey, manchmal ist das, wonach wir uns sehnen, danach, wo unser Herz schreit, die Sehnsucht, die drin ist nach Ruhe und Erholung. Vielleicht ist die so nahe, dass wir sie gar nicht merken. Und manchmal ist es wie bei den Israeliten. Du sollst Sabbat machen, du lässt die Arbeit jetzt mal sein. Bei mir ist es ja so eine witzige Situation. Es gibt für mich den Pastorensonntag. Das heißt, der Sonntag ist für mich nicht frei, Sonntag ist ein ist kein freier Tag, sondern ist ein Arbeitstag für mich. Samstag genauso, Samstag sitze ich in der Regel an der Predigt, arbeite noch ein paar Sachen von der Woche ab und Montag ist für mich der freie Tag. Dumm ist, dass alle anderen arbeiten. Dumm ist auch, dass ich meine Kinder, meinen Großen, in die Schule bringen muss. Und der Kleine, das ist noch schlimmer, der hat Montagmorgen Schwimmen. Das heißt, um 8 geht Schwimmen los. Vor 8 muss er in der Kita sein, gefrühstückt. Ausschlafen am freien Tag funktioniert bei mir schon mal nicht. Und dann überlege ich, okay, die ganze Tour ist abgearbeitet. Gegen Mittag oder kurz nach Mittag kommen die beiden wieder. Jetzt hast du noch 3 Stunden, was machst du? Okay, ich sehe das noch im Haushalt, das müsste noch gemacht werden und das. Na gut, es macht mir ja auch Spaß. Es ist ja nicht wirklich Arbeit, ich mache das mal eben noch. Und dann geht der Montag vorbei und ich merke hinterher, frei ist anders. Frei geht anders. Ja, es waren gute Momente dabei. Ich habe auch Dinge gehabt, die mir Spaß machen. Aber so richtig angedockt hat mein Herz nicht. Und so richtig Freiraum ist da nicht geschaffen worden in meinem Herzen. Und dann geht die nächste Woche los und am nächsten Montag dasselbe Spiel. Ich weiß nicht, wie es bei euch am Sonntag geht. Ob ihr sagt, hey, es ist Freiraum. Da treffe ich Leute, die ich mag. Da tue ich mir selber etwas Gutes. Und manchmal ist das eben nicht, zusätzliche Aktivitäten reinzuballern. Das noch zu machen, das noch zu machen, das noch zu machen. Sondern eher Dinge loszulassen oder darauf verzichten, die zu machen. Es gibt Leute, die sind jeden Sonntag hier in der Gemeinde im Einsatz. Und die tun das voller Leidenschaft. Manche davon haben ihren Wochenplan so eingerichtet, dass sie sagen, ich mache Samstag frei. Weil ich weiß, Sonntag bin ich in der Gemeinde aktiv. Und Samstag ist unser Familientag. Samstag ist unser Ding, wo wir frei machen, wo wir ausschlafen können. Sonntag geht es dann Vormittag in Gottesdienst. Ich bin hier aktiv. Nachmittag treffe ich noch ein paar Leute. Kann man genauso machen. Finde ich sehr gut. Aber wichtig ist dieser Punkt, Gott schafft dir Freiräume. Gönne sie dir selber. Räum dir selber die Freiräume ein und versuch nicht darauf zu warten, dass sie irgendwann von alleine kommen. Der zweite Punkt bei der nächsten Folie, den habt ihr vielleicht schon gelesen, aber der fordert mich besonders heraus. Sich Freiräume gönnen ist Vertrauenssache. Folgendes meine ich damit. Ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr euch selber Freiraum gönnt oder wenn ihr an Urlaub oder an ein freies Wochenende denkt, dass es noch so viel zu erledigen gibt, und ja, dass ihr wisst, die Sachen schieben sich zusammen. Also meine Frau könnte darauf wetten, immer wenn ein Urlaub ansteht, die Nacht vorher bin ich noch am Arbeiten. Dinge schieben sich zusammen. Und ich weiß ganz genau, ich werde nicht alles abgearbeitet bekommen. Es bleiben immer noch Sachen offen. Und die nehme ich dann mit. Und sich Freiräume gönnen ist Vertrauenssache auf folgende Weise. Nämlich, ich vertraue Gott, dass es trotzdem funktioniert. Es gibt Sachen, um die kann ich mich nicht kümmern. Die bleiben liegen vom Wochenende und ich gebe sie Gott ab und sage, Gott, du hast gesagt, ich soll mich ausruhen. Und ich bin jetzt nicht faul und sage, ich lege mich auf die faule Haut, sondern ich befolge dein Gebot und sage, Gott, ich vertraue dir, dass das funktioniert, dass sich Dinge um sich selber kümmern. Das ist wie bei den Israeliten. Für die war die Frage, hey, was passiert, wenn ich jetzt nicht ernte? Was passiert, wenn ich jetzt nicht arbeite? Bei denen war es so drin, dass sie jeden Tag arbeiten. Und sie kamen sich wahrscheinlich komisch vor. Sie wussten nichts mit sich anzufangen an diesem ersten freien Tag. Wahrscheinlich sind sie nervös umhergelaufen. Und dann fällt ihnen ein, okay, hier ist ein Werkzeug. Ach nee, geht ja heute nicht. Und dann laufen sie weiter im Haus herum, sehen nochmal, ach so, geht ja heute nicht. Und dann laufen sie weiter irgendwie aufs Feld oder was und ach, geht ja heute nicht. Und ich stelle die Frage, was mache ich denn? Man fühlt sich so wertlos, wenn man nicht arbeitet. Kennt ihr das Gefühl, wenn dir verboten wird, das nicht anfassen, das nicht an? Du fühlst dich wertlos, du fühlst dich seltsam, komisch, als würde dir jemand was wegnehmen. So bist du verheiratet mit deinem auf Arbeit angewiesen sein. Sich Freiräume gönnen ist Vertrauenssache. Nehme ich darauf zu vertrauen, mein Wert ist nicht von dem abhängig, was ich tue. Wer ich bin, wird nicht dadurch definiert, was ich erreiche im Leben, sondern Gott fordert dich ganz bewusst heraus, davon beiseite zu treten und zu vertrauen. Denn das ist ein Vertrauensschritt, nichts zu tun. Zumindest ist es bei mir so. Für mich ist es ein Vertrauensschritt, Dinge loszulassen. Ich muss dann Gott vertrauen und sagen, okay Gott, sorry, du musst dich darum kümmern. Und das fällt mir schwer, weil ich Dinge selber in der Hand habe. Weil ich Dinge selber geregelt bekomme. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, in welcher Geschwisterkonstellation. Wenn du Erstgeborener bist, wie ich, dann weißt du, was es bedeutet, pflichtbewusst zu sein, Dinge in die Hand zu nehmen, abzuarbeiten und zu sagen, okay, wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Es muss doch gemacht werden. Und dann muss das noch erledigt werden, das noch erledigt werden. Und wenn ich mich jetzt darum nicht kümmere, dann bleibt es doch liegen. Ja, stimmt. Und ich muss lernen, die Dinge loszulassen und zu sagen, okay, dann bleibt es eben jetzt erstmal liegen. Heißt ja nicht, dass es für immer liegen bleibt. Heißt ja nicht, dass ich es nie wieder anfassen darf. Heißt ja nicht, dass Gott mir verbietet, da komplett einen Finger krumm zu machen. Aber für jetzt muss es erstmal liegen bleiben. Ich habe den Eindruck, dass wir hier bei diesen beiden Punkten, da brauchen wir das, was die Jahreslosung ausdrückt. Nämlich, dass Gott uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenkt. Diese Jahreslosung aus Ezekiel 36, die ist damals nicht irgendwelchen Menschen gegeben worden, sondern den Menschen, die nah an Gott dran waren, dem Volk Israel, Gottes eigenem Volk. Gott hat seinem Volk zugesagt, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Und dort sind zwei Elemente. Die Leute, die nah an Gott dran sind und sich nah an Gott wähnen, manchmal ist es gerade bei denen so, dass sie ein neues Herz und einen neuen Geist brauchen, dass Gott sagt, hey, ich erfülle euch neu. Und ich ordne eure Prioritäten neu. Und ich fordere dein Vertrauen zu mir neu heraus. Vertraust du mir wirklich oder vertraust du deiner Fähigkeit zu arbeiten? Vertraust du mir oder vertraust du allein auf deine Fähigkeit, die Zeit ordentlich einzuteilen, etwas abgearbeitet zu bekommen, deine Fähigkeit, das noch telefonieren, das noch verkaufen und das noch hinzubekommen? Wem vertraust du? Bist du es, der dein Leben in der Hand hält? Bist du es? Ist es deine Arbeit? Ist es dein Job, der dir Sicherheit gibt? Oder gibt es noch mehr? Denn was wäre, wenn das weg ist? Fällst du dann ins Bodenlose? Kannst du dir das vorstellen? Oder weißt du dich sicher in meiner Hand, weil du es geübt hast? Jeden Sabbat neu, jeden Sonntag neu, jeden freien Tag neu. Deshalb meine Herausforderung an euch. Refresh Januar 2017, erfrischen, heißt, such dir einen Tag, wo du sagst, das ist mein freier Tag. Dort tue ich Dinge, die mir gut tun. Ob das in Gottesdienst kommen ist, ob das Freizeitaktivität, aber baller dir den Tag nicht voll und tu nicht noch 50 weitere Sachen, weil du sagst, ich muss die tun, damit sie mir gut tun, ist in der Regel ein Trugschluss, funktioniert nicht, sondern was sind die Sachen, die du rauslassen musst? Denn erst wenn du was rauslässt, dann steht da dieser Freiraum, der Freiraum für Freiraum zum Durchatmen. Den Körper erfrischen hängt auch damit zusammen, Lasten, Druck, Stress loszubekommen. Und manchmal kannst du Stress nicht abarbeiten, weil der neu kommt. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Bei mir ist es so, wenn ich Leute habe, die gut mitarbeiten, dann gebe ich ihnen mehr Arbeit. Und selbe macht dein Chef mit dir oder selbe machst du mit dir. Wenn du merkst, es läuft, machst du mehr Arbeit, weil du sehr gut kannst. Und umso schwerer hast du es dann, Dinge loszulassen. Das heißt, um zu erfrischen, um am Jahresanfang diesen Refresh-Effekt zu haben, setz dir bewusst das Ziel, wie schaffe ich mir Freiräume? Stell dir die Frage, wie schaffe ich mir dieses Jahr die Freiräume, die ich brauche? Warte nicht erst auf den Winterurlaub oder Ostern oder Sommer, sondern jetzt, von jetzt an bis Mitte Februar, die nächsten 4 Wochen, wie gestalte ich meine freien Tage? Wie gestalte ich meinen Samstag? Wie gestalte ich meinen Sonntag? Wie vertraue ich Gott dort? Arbeit wird es immer geben. Deshalb meine Herausforderung. Schaff dir diese Freiräume. Du bist nicht dazu gezwungen, wie im Alten Testament, dass du diesen einen freien Tag einhältst. Das ist für Pastoren zum Beispiel unmöglich. Für jemanden, der im Schichtdienst ist, ist es genauso unmöglich, immer einen speziellen freien Tag einzuhalten. Vielleicht schaffst du dir einen Block an Stunden, wo du sagst, hey, mit den Stunden, mit dem halben Tag, mit dem mache ich was Gutes, nehme ich fast nichts. Sondern verbringe ihn mit Leuten, die ich mag. Und versuch dort auch nicht viel reinzuballern, sondern lass da bewusst die Seele baumeln. Habt ihr schon mal ein Kind beobachtet, wenn es absolut friedlich ist, was sie in der Regel machen? Sie spielen. Und das sieht von außen aus wie nichts tun. Aber innen drin spielt sie so viel ab. Da entsteht eine Gedankenwelt, eine Fantasiewelt, wenn sie mit Lego bauen oder irgendwas anderes machen oder malen. Da prozessieren sie unglaublich viel. Und das ist etwas, was wir uns als Erwachsene kaum gönnen. Dieses Prozessieren. Weil nichts Produktives dabei rauskommt. Was kommt Produktives dabei raus, wenn ich ein Malbuch ausmale? Kaum was. Was kommt Produktives dabei raus, wenn ich Duplo baue? Sieht schön aus. Für wie lange? Eine Woche? Wenn die Eltern Geduld haben, ja. Ansonsten ist es vorher wieder platt gemacht. Aber sie konnten sich ausprobieren. Der Prozess war das Schöne. Das nichts tun müssen, das nicht gezwungen sein, sondern dass die Seele baumeln lassen, diesen Freiraum, den sie haben, diesen Luxus an freier Zeit. Gönn ihn dir, der kommt nicht alleine. Und Stress hat eine geistige Dimension. Das will ich mit dem zweiten sagen. Sich Freiräume gönnen ist Vertrauenssache. Vertraust du Gott oder vertraust du deiner Fähigkeit, Dinge gebacken zu bekommen, es zu schaffen? Die ersten Christen, und darauf fußt die ganze Geschichte mit Sonntag ist Feiertag, Sonntag ist Feiertag. Die ersten Christen haben sich am ersten Tag der Woche getroffen, haben Abendmahl zusammen gefeiert, haben an Jesus gedacht, der auferstanden ist. Jesus ist nicht zwangsläufig an einem Sonntag auferstanden. Diese 7-Tage-Woche, die kam erst später in europäischen Raum rein. Aber man wusste, hey, Jesus ist am ersten Tag der Woche auferstanden. Und deshalb feiern Christen bis heute am ersten Tag der Woche, nämlich am Sonntag, den Gottesdienst. Und feiern das Abendmahl. Und das Abendmahl, was wir anschließend feiern, ist so ein Punkt, wo Jesus uns einlädt, zu einer sinnlichen Erfahrung. Abendmahl ist nichts Produktives. Du isst Abendmahl nicht für den Nährstoffgehalt des Brotes oder des Weines oder des Traubensaftes, sondern es geht um die Begegnung mit Jesus. Gott schafft dir einen Freiraum, er bietet dir Raum an, ihm zu begegnen. Gönne ihn dir.